Wir haben uns die letzten zwei Sonntage beschäftigt mit dem Blut Jesu oder mit der Kraft, die in dem Blut Jesu tut. Und wie ich schon die letzten Male gesagt habe, ich habe so drei Dinge, die ich herausstellen wollte, die nur das Blut Jesu tun kann. Das eine ist, das Blut Jesu schützt uns vor Unheil. Und ganz im Besonderen vor all dem Unheil, das durch die Sünde in diese Welt gekommen ist. So wie damals, das haben wir uns angeschaut, die Israeliten beim Auszug aus Ägypten, als die letzte Plage kam, als dieser Engel des Todes, der Verderber, umherging und alle Erstgeborenen geschlagen hat, wo sie das Blut auf die Türpfosten gestrichen haben und das Blut war ihr Schutz, dass das Verderben vorüberzog, dass der Verderber vorüberging. Und das Zweite, was nur das Blut Jesu tun kann, ist, es reinigt uns von unserer Sünde. Es vergibt uns unsere Sünde. Und das Dritte, und damit wollen wir uns heute etwas beschäftigen, ist, das Blut Jesu reinigt unser Gewissen und stellt unser Gewissen wieder her. Und es hat natürlich auch etwas mit der Reinigung von der Sünde zu tun. Man könnte vielleicht so sagen, die Reinigung von der Sünde, das ist so das Absolute, das, was auf alle Fälle feststeht, was gilt. Und die Reinigung unseres Gewissens, das ist etwas, was in uns geschieht, was in uns gewirkt wird, in unserem Inneren. Und ich möchte anfangen mit einem Vers aus dem Hebräerbrief. Da steht Hebräer 12, Vers 24, wir sind gekommen zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes und zum Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Also das Blut Jesu redet besser als das Blut von Abel. Also hier geht es um Abel, den zweiten, auf diese Erde geborenen Menschen. Ja, der erste war Kain. Danach kam Abel, die Eltern wurden ja von Gott geschaffen, Adam und Eva. Und Kain wurde eifersüchtig auf Abel und hat ihn erschlagen. Und Gott begegnet Kain und sagt zu ihm, was hast du getan? Das Blut deines Bruders schreit vom Erdboden zu mir. Also das Blut von Abel, das vergossen wurde, das hat zu Gott geschrien. Und was hat es geschrien? Es hat nach Gerechtigkeit gerufen. Dass Gerechtigkeit gewirkt werden muss. Es hat geschrien, hier ist ein Unrecht geschehen. Und das muss gesühnt werden. Das Blut Abels hat nach Rache gerufen im Sinn einer gerechten Vergeltung. Es hat angeklagt. Und das passiert auch heute noch, wenn Blut vergossen wird von Menschen, dann ruft dieses Blut, hier ist Unrecht geschehen, hier muss Sühnung geschehen, hier muss Vergeltung geschehen. Und hier sagt uns jetzt das Wort, das Blut Jesu redet besser als das Blut Abels oder das Blut aller Menschen, das hier auf Erden vergossen wurde. Wir haben gesehen, das Blut Abels hat nach Gerechtigkeit geschrien, dass Gerechtigkeit hergestellt werden soll. Was macht das Blut Jesu? Das Blut Jesu verkündet Gerechtigkeit. Es sagt, Gerechtigkeit wurde hergestellt. Die Gerechtigkeit wurde gewirkt. Und das sehen wir im Römerbrief, Kapitel 3, Vers 25. Da heißt es, ihn, nämlich Jesus, hat Gott hingestellt als Sühneort durch den Glauben an sein Blut. Zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden oder der Nachsicht Gottes. Zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Also das Blut Jesu verkündet Gerechtigkeit und sagt, all die Sünden, die vor dem Opfer am Kreuz geschehen sind, sind gesühnt. All die Sünden, die seitdem geschehen sind, sind gesühnt. alle Sünden, die noch geschehen werden, bis Jesus wiederkommt, sind gesühnt. Also das Blut Jesu verkündet Gerechtigkeit. Es sagt, das Unrecht wurde gesühnt. Und das Blut Jesu im Himmel, das schreit mit Jesus zusammen und sagt, ich habe es getragen. Es gibt keine Verdammnis mehr. Das ist das, was das Blut Jesu sagt. Es ist im Himmel, das haben wir uns das letzte Mal angeschaut, es wurde im Himmel von Jesus in diesen ewigen Tempel, in den himmlischen Tempel vor Gott hingebracht und es steht dort und spricht, das Unrecht wurde gesühnt, ich habe es getragen, es gibt keine Verdammnis mehr. Das Blut Jesu spricht frei, es klagt nicht an, sondern es spricht frei. Und das ist, was das Blut Jesu für dich spricht. Es spricht vor Gott, ich habe es getragen, es gibt keine Verdammnis mehr. Und insofern spricht das Blut Jesu viel besser als das Blut von Menschen, das vergossen wurde. Jesus fordert nicht Vergeltung für seinen Tod, sondern er sagt, mein Tod hat Gerechtigkeit geschafft, es hat gesühnt. Und durch meinen Tod bist du frei. Und es gilt natürlich nur für den, der es auch bewusst annimmt. Aber die Versöhnung hat Gott schon gewirkt, er bietet sie an. Ja, wie ein Angebot, wie die ausgestreckte Hand Gottes, in die jeder Mensch nur einschlagen muss, damit das für ihn gilt. Und wenn wir uns hier im Hebräerbrief das noch weiter anschauen, was alles über das Blut Jesu steht, ja, dann können wir hier noch einiges Erstaunliches entdecken, auch was mit unserem Gewissen zu tun hat. Hebräer 9, Vers 11 steht, Christus aber ist gekommen als hoher Priester der zukünftigen Güter. Er ist durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist und nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Also Jesus ist der wahre Hohepriester und er ist mit seinem eigenen Blut in den Himmel gegangen. Der Hohepriester hat einmal im Jahr am Versöhnungstag das Blut des Opferlammes ins Allerheiligste gebracht und dort versprengt, sodass für ein Jahr wieder eine Bedeckung der Sünden war. Aber Jesus ist als unser Hohepriester mit seinem eigenen Blut in den Himmel gegangen und dort gibt es auch ein Heiligtum. Und dort hat er sein Blut versprengt und uns eine ewige Erlösung erworben. Also ein für alle Mal ist er da hingegangen. Er muss nicht jedes Jahr wieder neu hingehen, sondern es ist ein für alle Mal eine ewige Erlösung für uns. Lesen wir weiter. Denn wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer jungen Kuh auf die Unreinen gesprengt, zur Reinheit des Fleisches heiligt, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit er dem lebendigen Gott dient. Hebräer 9, das waren jetzt Vers 13 und 14. Und wieder sehen wir diesen Vergleich. Ja? Im Alten Bund war es so, nachdem der Priester das Opfer ins Allerheiligste getan hat, kam er nochmal raus und hat dann praktisch auch die Gläubigen besprengt, die davor standen, und sie wurden äußerlich gereinigt. Und das, was das Blut Jesu gewirkt hat, das ist wieder etwas, was viel tiefer geht, das geht in unser Inneres herein. Und hier steht, es reinigt sogar unser Gewissen von den toten Werken, damit wir dem lebendigen Gott dienen. Also es geht tief in uns hinein, es soll sogar unser Gewissen reinigen. Und wir schauen uns das gleich noch genauer an, aber lasst uns noch zum Verständnis auch in Hebräer 10 die ersten Verse hinzunehmen. Da steht, das Gesetz, denn da das Gesetz ein Schatten der zukünftigen Güter nicht der Dinge Ebenbild selbst hat, so kann es niemals mit denselben Schlachtopfern, die sie alljährlich darbringen, die Hinzunahenden für immer vollkommen machen. Also die damaligen Opfer waren eben nur ein Bild, ja, ein Schatten des Wahren. Es war nicht das Wahre selbst, sondern es war ein Schatten. Es konnte für eine Zeit lang wirken, aber es blieb nicht auf Dauer. Ja, ein Schatten wandert und irgendwann stehst du wieder in der Sonne. Also das damalige Opfer hat nur für eine Zeit lang geholfen. Und dann in Vers 2 schreibt er, denn würde es sonst nicht ihre Darbringung aufgehört haben, weil die den Gottesdienst Übenden einmal gereinigt kein Sündenbewusstsein mehr gehabt hätten. Denn in jenen Opfern ist alljährlich ein Erinnern an die Sünde, denn unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden wegnehmen. Und hier sehen wir eine sehr, sehr interessante Aussage. Er sagt, wenn das Opfer damals auf Dauer gegolten hätte, ja, dann hätten die, die daran teilgenommen haben, kein Sündenbewusstsein mehr gehabt, hätten also gesagt, ich brauche nicht im nächsten Jahr wiederkommen, dass wieder ein Opfer gemacht wird, sondern ich weiß, diese Sünde ist ein für alle Mal vergeben, ein für alle Mal vergangen und ich muss nichts mehr tun. Und das sind so ein bisschen diese toten Werke, das sind praktisch Werke, die ich tue, um mein Gewissen zu beruhigen. Ja, unser Gewissen, wenn wir uns das anschauen, wenn wir Unrecht tun, will unser Gewissen immer, dass wir irgendetwas tun, sozusagen um dieses Unrecht in gewisser Weise wieder gut zu machen. Ja, gerade bei denen waren es so Handlungen, die sie vor Gott getan haben, um ihr Gewissen vor Gott zu beruhigen, dass sie vor ihm stehen konnten. Und manchmal merken wir das auch so, wenn wir gesündigt haben, wie unser Gewissen uns so anklagen will. Und man so ein Schuldbewusstsein hat. Und damals war dieses Opfer eine Möglichkeit, das Gewissen für eine Zeit lang zu beruhigen. Aber das Blut Jesu reinigt unser Gewissen völlig. Ja. Wir wissen dann, wir brauchen kein weiteres Opfer mehr für die Sünden, die wir begangen haben, weil das Blut Jesu ausreicht. Natürlich, wenn wir wieder sündigen, dann kommen wir zu Jesus, wie es steht im 1. Johannesbrief, und sagen, vergib mir meine Schuld, und dann vergibt er uns wieder. Lasst uns mal noch weiterlesen. Im Vers 11, Hebräer 10 steht es. Und dann lesen wir schon ab Vers 10. In diesem Willen sind wir geheiligt durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Und jeder Priester steht täglich da, verrichtet den Dienst und bringt oftmals dieselben Schlachtopfer dar, die niemals Sünden hinwegnehmen können. Dieser aber hat ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht und sich für immer gesetzt zur Rechten Gottes. Dann spreche ich einen Vers und dann heißt der, mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Dies bezeugt uns aber auch der Heilige Geist, der nachdem er gesagt hat, dies ist der Bund, den ich für sie errichten werde nach jenen Tagen, spricht der Herr, ich werde meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie auch in ihren Sinn schreiben und ihrer Sünden und ihrer Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Wo aber Vergebung dieser Sünden ist, gibt es kein Opfer für Sünde mehr. Der große Unterschied ist, das Opfer Jesu gilt nicht nur für die Sünden, die davor geschehen sind, sondern auch für die Sünden, die danach geschehen sind. Es gilt für immer. Wir brauchen kein weiteres Opfer mehr. Ja. Er hat uns für immer vollkommen gemacht. Er hat uns vollendet, wie es manche sagen. Er hat uns gerecht gemacht, angenehm vor Gott. Aber, und das finde ich eine interessante Formulierung, mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Also wir sind vollkommen gemacht, aber wir werden geheiligt. Ja? Wir sind vollendet, das Opfer hat uns gerecht vor Gott gemacht, aber der Geist Gottes wirkt jetzt an uns, dass wir immer mehr anfangen, so zu leben, wie es Gott gefällt, dass wir das immer mehr lernen, in diesem neuen Leben zu leben, in der Gemeinschaft mit Gott, dass wir es immer mehr lernen, ja, nicht wieder in dieselbe Sünde, sondern frei von Sünde zu leben. Und es ist ein Prozess, der immer weitergeht, wenn wir mit Jesus wachsen und den wir hier auf der Erde nicht vollenden werden, in der Hinsicht, dass wir völlig frei von Sünde sind. Aber es ist ein deutlicher Prozess auch, wo wir das erleben können, wie Gott uns da hilft und wie hier auch echte Durchbrüche geschehen, die man ohne Jesus nicht erleben kann. Und das Schöne ist, Gott sagt, ich werde ihrer Sünden und Gesetzlosigkeiten nicht mehr gedenken mit diesem neuen Bund. Und jedes Mal, wenn wir kommen vor Gott, spricht wieder das Blut Jesu, ich habe alles getragen, es gibt keine Verdammnis mehr, alles ist gesühnt, du bist frei. Und jedes Mal, wenn wir wieder mit Sünde kommen, haben wir Jesus als Fürsprecher vor dem Vater, wenn wir neu gesündigt haben, der für uns eintritt und sagt, ich habe schon mein Blut für ihn vergossen, er kommt und bittet und mein Opfer gilt auch dafür. Und dieses Bewusstsein ist so wichtig. Wenn da steht, der Priester bringt oftmals dieselben Schlachtopfer dar, die niemals Sünden hinwegnehmen können, immer eine Erinnerung war, ein vorübergehendes Bedecken, aber kein echtes Hinwegnehmen. Und dass da ein Unterschied ist zwischen dem Alten und dem Neuen Bund. Wir sind das so gewohnt in unserem christlichen Verständnis, dass wenn wir Sünden vergeben bekommen von Gott, sie total weg sind, war es eben im Alten Bund, dass es nur für eine Zeit lang bedeckt wurde. Aber das Wichtige ist ja für uns, im Neuen Bund ist es so, Jesus hat die Sünden wirklich total weggenommen für uns. Und darum fährt er weiter fort in Vers 19. Da wir nun Brüder durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und einen großen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Herzen. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten. Also weil wir wissen, wir sind durch das Blut Jesu gereinigt, haben wir Freimütigkeit, also Kühnheit, können wir voller Kühnheit in Gottes Gegenwart hinzutreten, durch sein Blut, in das Heiligtum. Das konnte ein normaler Israelit nicht in das Heiligtum treten oder gerade in das Allerheiligste, aber wir haben jetzt Zutritt durch Jesus in das Heiligtum, in Gottes direkte Gegenwart dürfen wir hineintreten. Und wir sollen hinzutreten mit einem wahrhaftigen Herzen in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und gewaschen vom bösen Gewissen. Also Herzen besprengt und gereinigt vom bösen Gewissen, den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Also auch das böse Gewissen dürfen wir ablegen. Wenn das Gewissen uns quält, wenn das Gewissen gegen uns redet, im ersten Johannesbrief sagt er, wenn unser Herz uns verurteilt. Lass uns da mal kurz hingehen. 1. Johannes 3, Vers 21. Geliebte, weiter vor, ab Vers 19. Hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind. Und wir werden vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen, dass wenn das Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt. Geliebte, wenn das Herz uns nicht verurteilt, haben wir Freimütigkeit zu Gott. Und was immer wir bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun. Also wenn uns unser Herz verurteilt, wenn unser Gewissen uns anklagt, dann können wir hingehen und sagen, Gott ist größer als mein Gewissen. Er weiß mehr als mein Gewissen. Mein Gewissen sieht vielleicht nur meine Fehler, die ich früher getan habe. Gott sieht das Blut Jesu. Das spricht, ich habe alles getragen, keine Verdammnis mehr. Es ist vergeben, es ist gesühnt. Und auf diese Art und Weise, wenn wir uns das vor Augen halten, wenn wir das verinnerlichen, wenn wir da tiefer hineinsteigen, indem wir uns damit beschäftigen, können wir unser Herz und unser Gewissen zur Ruhe bringen. Weil unser Gewissen, und das macht das Neue Testament ziemlich klar, unser Gewissen ist keine sozusagen absolute Instanz, keine wahrhaftige Stimme, sondern es ist eine Mischung, es kann trügen. Ja? Und wenn wir uns das so anschauen, so menschlich betrachtet, ist das Gewissen oft so eine Mischung aus Gefühlen, ja, so und Verstandesüberlegungen, so was ist richtig, was ist falsch, wir überlegen das, wir lernen das, wir haben so Gefühle, auch das Mitgefühl spielt da oft eine Rolle. Ja. Im Strafrecht sieht man manchmal so bei Soziopathen oder Leuten, die große Verbrechen begehen, manchmal, wenn man dann so Untersuchungen am Gehirn macht, dass die tatsächlich in der Region, wo Mitgefühl gesteuert wird, das ist irgendwo hier im Frontallappen, ich weiß nicht genau wo, dass da kaum Aktivität ist, dass sie also nicht zum Mitgefühl fähig sind. Und dass sie das überhaupt nicht gelernt haben, Mitgefühl, und darum auch ihr Gewissen sie überhaupt nicht plagt. Und wir können unser Gewissen ziemlich, ein gutes Gewissen haben und ziemlich Mist bauen. Oder umgekehrt kann uns unser Gewissen anklagen, auch wenn wir eigentlich keinen Mist gebaut haben. Wir sehen das bei Paulus. Paulus in Apostelgeschichte 23, Vers 1, da wird er angeklagt vor dem Hohen Rat. Und da sagt er, ihr Brüder, ich bin mit allem guten Gewissen vor Gott gewandelt bis auf diesen Tag. Also er sagt, ich habe mein ganzes Leben lang mich bemüht, ein gutes Gewissen zu haben, auch gerade im Hinblick auf Gott. Und mich immer entschieden, sozusagen zu versuchen, mit einem guten Gewissen zu leben. Aber wir wissen ja alle, er hat ziemlich Mist gebaut früher, bevor er zu Jesus kam. Und in Kapitel 26, Vers 9, wo er sich dann vor den Nächsten verteidigt, das schreibt er das auch. Und schreibt von seinem früheren Leben, ich meinte freilich bei mir selbst gegen den Namen Jesu des Nazareners viel Feindseliges tun zu müssen, was ich auch in Jerusalem getan habe. Und auch viele der Heiligen habe ich in Gefängnisse eingeschlossen, nachdem ich von den Hohenpriestern die Vollmacht hatte. Und wenn sie umgebracht wurden, so gab ich meine Stimme dazu. Und in allen Synagogen zwang ich sie oftmals durch Strafen zu lästern. Und indem ich über die Maßen gegen sie wütete, verfolgte ich sogar sie bis in die ausländischen Städte. Also das Gewissen, obwohl er versucht hat, seinem Gewissen zu folgen, wurde er total in die Irre geführt. Und unser Gewissen kann uns in die Irre führen, vor allem wenn wir noch nicht von Neuem geboren sind, weil unser Gewissen ist sozusagen ein Teil unserer Seele. Es ist wirklich was Erlerntes, was Anerzogenes. Es ist ein bisschen aus unseren Überlegungen, aus unseren Gedanken. Aber das Tolle ist, Gott hat eine Möglichkeit geschafft, wie auch bei Leuten, die Jesus nicht kennen, dieses Gewissen sozusagen wieder mehr auf die Wahrheit gepolt werden kann. Das Römer 2, Vers 15 steht das. Da schreibt er über die Heiden, sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben ist, indem ihr Gewissen mit Zeugnis gibt und ihre Gedanken sich untereinander anklagen oder auch entschuldigen. Das sagt ja bei den Menschen, die noch nicht Jesus kennen, ist ihr Gewissen sozusagen ein Produkt ihrer Gedanken, ihrer inneren Überzeugungen, die sich anklagen, die sich entschuldigen. Aber wenn das Gesetz Gottes kommt, ja, weckt das sozusagen das Gewissen mit auf. Und deswegen schreibt er auch im Galaterbrief, das Gesetz ist unser Zuchtmeister oder eigentlich unser Erzieher, unser Lehrmeister auf Jesus hin geworden. Das Gesetz überführt uns von unserer Sünde, ja. Wenn Menschen, die Jesus nicht kennen, das Gesetz hören, dann fängt an, ihr Gewissen zu reagieren, ihre Gedanken zu reagieren und sie werden überführt, dass sie Jesus brauchen. Und darum ist es auch sozusagen wertvoll, auch Menschen, die Jesus nicht kennen, damit ihnen klar wird, wenn sie nicht wissen, dass sie verloren sind, dass sie Sünder sind, ihnen auch das zu zeigen, was wirklich Gottes gerechte Forderungen sind. Weil wir brauchen einen absoluten Maßstab. Ja? Und in der Welt, die Welt leugnet inzwischen total, dass es absolute Maßstäbe gibt. Es gibt nur noch relative Maßstäbe, der eine eben so und der andere so, was für ihn selbst richtig ist. Und es gilt schon als eine Provokation, wenn ich einen Maßstab habe oder etwas als absolut vorgebe. Aber ich bin so froh, dass es eine absolute Wahrheit gibt und ich bin echt dankbar dafür. Und je mehr ich das in der Welt sehe, umso mehr bin ich dankbar, dass es eine absolute Wahrheit gibt. Und die eine absolute Wahrheit, die für alle Menschen gilt, egal ob sie es glauben oder nicht, egal ob sie es wissen oder nicht, ist das Wort Gottes. Und ihr wisst vielleicht, das Wort Gottes ist einerseits eine Person und andererseits ist es schriftlich fixiert. Also sowohl Jesus als Person, er ist die Wahrheit, er hat es ja selber gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Also Jesus ist die Wahrheit und wenn wir mit ihm leben und wenn wir mit ihm Gemeinschaft haben, dann haben wir mit der Wahrheit Gemeinschaft und können die Wahrheit erfahren. Und das Zweite ist, auch die Bibel als Wort Gottes ist die Wahrheit. Und es hat Jesus selber zum Vater gebetet, Johannes 17 hat gesagt, heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Also als Christen haben wir den großen Vorteil, wir haben einen absoluten Maßstab, wir haben die Wahrheit, wir kennen sie als Person und wir kennen sie als schriftlich fixiert. Und dadurch hat auch unser Gewissen einen Maßstab. Aber es gibt eben, wenn wir zu Jesus finden, passiert etwas mit unserem Gewissen. Und das hat der Hebräerbrief so immer wieder angedeutet, oder eigentlich, was heißt angedeutet, beschrieben. Ja, unser Gewissen, erstmal werden wir vom bösen Gewissen gereinigt, also das böse, das verkehrte Gewissen verliert seine Macht. Unser Gewissen wird gereinigt von den toten Werken. Diese ganzen Wiedergutmachungsüberlegungen gegenüber Gott verschwinden immer mehr. Und das ist etwas, was sehr befreiend ist und auch etwas, was sehr wichtig ist. Dass wir frei werden von diesen Tendenzen, wenn ich gesündigt habe, ich muss es irgendwie gegenüber Gott wieder gut machen, weil Jesus hat es wieder gut gemacht. Und ist vielleicht bei euch anders, aber ich kenne das so aus meinem Leben als Christ, wenn ich gesündigt habe, dass ich oft so Vorstellungen hatte, ich müsste jetzt bestimmte Dinge machen oder ich müsste sozusagen als eine Art Bußhandlung erst einmal ein paar Tage dürfte ich nicht so sehr Gottes Gegenwart erleben, weil ich schon wieder so eine doofe Sünde gemacht habe. Aber all diese toten Werke, all diese Selbstbestrafungstendenzen, all das wird durch das Blut Jesu weggewaschen. Und wir wissen, okay, Jesus hat es gut gemacht. Alles, was ich brauche, wenn ich wieder sündige, ist Jesus um Vergebung zu bitten. Und er vergibt mir und wäscht mich rein. Und er hilft mir dann sogar, dass ich es nicht mehr mache. Weil Jesus ist ja nicht nur dazu gekommen, dass wir fröhlich drauf lossündigen und er immer als Sündenbock dient, sondern er will uns ja auch verändern. Ja? Natürlich, wenn wir bei Menschen Schaden machen, dann sollen wir das schon wieder gut machen. Das ist jetzt nicht damit gemeint, aber eben diese Tendenz in unserem Gewissen, dass wir denken, wir müssen jetzt, damit wir uns besser fühlen, irgendwie irgendwelche religiösen Dinge machen, irgendwelche Selbstbestrafungstendenzen machen oder irgendwie so eine Erwartung haben, jetzt muss ich erstmal eine Woche wieder regelmäßig meine stille Zeit machen, damit ich wieder würdig bin, in Gottes Gegenwart zu treten und es zu erleben. All das nimmt das Blut Jesu weg. Und in gewisser Weise verschwindet auf diese Weise auch so dieses Bewusstsein, unwürdig und ein schlimmer Sünder zu sein. Ich weiß es noch, also es geht nicht aus Erinnerung weg, ich weiß es noch, aber es ist nicht mehr so, dass es mich quält, sondern ich bin dankbar für die Vergebung. Und das sehen wir beim Paulus, ich glaube, das ist im 1. Timotheus 1, ich habe es die Stelle nicht aufgeschrieben, aber ich habe es heute früh noch, genau. 1. Timotheus 1, Vers 15, da schreibt er, das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten, von welchen ich der Erste bin. Also er hat gesagt, ich weiß noch, ich war der größte Sünder, weil ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt, ich habe die Menschen verfolgt, ich habe sie ins Gefängnis geworfen, ich habe sogar die Frauen ins Gefängnis geworfen, ich habe zugestimmt, wenn Todesurteile gefällt wurden, ich habe so viel gelesen, ich habe sie gezwungen zu lästern, aber ich weiß, mir ist vergeben, ich bin dankbar dafür, aber jetzt stehe ich mit einem reinen Gewissen vor Gott, weil es gereinigt wurde. Und er spricht immer wieder von seinem Gewissen, das jetzt gereinigt, geheiligt, erneuert wurde und das ihm jetzt zusammen mit dem Heiligen Geist Zeugnis gibt. Römer 9, Vers 1, da schreibt er, ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wobei mein Gewissen mit mir Zeugnis gibt im Heiligen Geist. Im Griechischen ist das sehr eng verbunden, mein Gewissen im Heiligen Geist. Also mein Gewissen ist sozusagen im Heiligen Geist, ist durch den Heiligen Geist verwurzelt oder ist im Heiligen Geist verwurzelt und es gibt mir Zeugnis und ich kann jetzt, mein Gewissen leitet mich jetzt wesentlich besser, wesentlich recht. Ja, es ist, kann als Christ immer noch, das Gewissen ist nicht unfehlbar, weil wir immer noch angelernte, gefühlsmäßige und andere Teile immer noch drin haben, aber unser Gewissen wird immer mehr durch den Heiligen Geist auch umgeprägt, sodass unser Gewissen auch ein Schutz und eine Leitung für uns sein soll und kann. Und wir werden auch aufgefordert, unser Gewissen dann zu bewahren, ja, das Geheimnis des Glaubens in einem reinen Gewissen zu bewahren, auf es aufzupassen, weil es etwas Wertvolles ist. Weil es wirklich etwas Wertvolles in uns ist. Und wir sollen auch hören auf unser Gewissen. Und unser Gewissen sozusagen durch das Blut Jesu und durch das Wort Gottes immer mehr reinigen und richtig justieren lassen, sodass es uns auch mit sicher leiten kann. Das kann ich jetzt heute nicht mehr ausführen, aber es ist interessant, was Paulus schreibt über das schwache Gewissen bei Christen und über das gebrandmarkte Gewissen. Also das Wichtige für uns ist, unser Gewissen, das uns so angeklagt hat, das immer darauf bestanden hat, dass wir irgendwas tun, damit wir vor Gott gut darstellen, das sollen wir durch das Blut Jesu zum Schweigen bringen oder reinigen lassen von diesen toten Werken und sagen, nein, Moment, Jesu Blut hat mich gerecht gemacht. Ich muss jetzt keine Werke mehr tun, um vor Gott gerecht dazustehen. Er hat mir vergeben, er hat mich gerecht gemacht. Ich darf vor ihn treten. Wir dürfen unser Gewissen dem Heiligen Geist und dem Wort Gottes aussetzen und erleben, wie plötzlich unser Gewissen immer mehr umgeprägt wird und uns auch auf eine gute Art und Weise leitet, gut und falsch zu unterscheiden. Gut. Lass mich zum Schluss nochmal das vor Augen halten, was das Blut Jesu uns sagt und auch unserem Gewissen sagt. Das Blut Jesu sagt, Gerechtigkeit wurde gewirkt für dich. Jedes Unrecht, das du getan hast, wurde gesühnt. Jesus sagt, ich habe das alles getragen. Es gibt jetzt keine Verdammnis mehr für dich. Du bist frei und du musst nichts mehr tun, um vor Gott gerecht zu sein, weil ich habe es gemacht. Und diese Wahrheit kann unser Gewissen freisetzen und es wieder neu justieren, dass es die Position einnehmen kann und diesen Segen wirken kann, wofür Gott es geschaffen hat. Womit wir uns vielleicht nochmal beschäftigen sollten, weil das kann ich jetzt heute nicht mehr ausführen, es ist schon zu spät. Gut. Was ich euch eben ermutigen will, ist, wenn ihr merkt, euer Gewissen klagt euch an, dann ruft euch das ins Gedächtnis, dass das Blut Jesu im Himmel ist, dass der Vater euch durch das Blut sieht und dass dieses Blut spricht und dass dieses Blut die Vergebung verkündet für eure Sünde. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du dein Blut für uns vergossen hast. Ich danke dir, dass du dein Leben für uns gegeben hast. Ich danke dir, dass du mit deinem Blut in das himmlische Heiligtum hineingegangen bist und uns eine ewige Erlösung verschafft hast. Dinge, die wir noch gar nicht so im Detail alle verstehen, aber das, was wir verstehen, ist, dass dein Blut im Himmel vor dem Vater beständig für uns eintritt und dass wir in deinem Blut Vergebung haben und dass wir in deinem Blut sogar die Reinigung unseres Gewissens haben, dass das Böse und Verdrehte dadurch reingewaschen wird, dass diese toten religiösen Werke, die wir bevor wir dich kannten, versucht haben zu tun, um besser dazustehen, vielleicht nicht jeder, aber viele von uns, dass wir auch davon gereinigt werden durch dein Blut. Ich bitte dich, dass du uns noch mehr Offenbarung darüber schenkst, was dein Blut für uns getan hat. Dass du uns noch mehr Offenbarung darüber schenkst, was es bedeutet, dass du uns Vergebung zugesprochen hast und eine ewige Erlösung. Und dass dieses über unser Leben ausgesprochen ist, ein für alle Mal und ewig sind wir erlöst. Ich danke dir, Jesus, dass wir nicht, dass du nicht ständig nochmal neu für unsere Sünden sterben musst, sondern dass du jede Sünde getragen hast. Und wenn wir sündigen und zu dir kommen, du uns sofort komplett wieder reinigst und wir diesen Zugang zum Vater beständig dadurch haben. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns da auch sensibel machst, dass wir, wenn wir sündigen, nicht warten, sondern gleich zu dir kommen, damit die Gemeinschaft möglichst kurz getrübt ist. Eigentlich überhaupt nicht, sondern dass wir sofort kommen und sofort Vergebung empfangen. Und ich danke dir so sehr dafür, Herr. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du uns noch mehr Offenbarung über dieses Erlösungswerk Jesu schenkst. Ich danke dir dafür, Herr. Ja, und ich segne euch jetzt in Jesu Namen mit all diesen Segnungen des Blutes Jesu. Ich segne euch mit Schutz. Ich segne euch mit Reinigung und Vergebung. Ich segne euch mit dieser Gnade Gottes. Ich segne euch mit dieser Kühnheit und Freimütigkeit, in Gottes Gegenwart zu treten. Ich segne euch mit dieser Gewissheit der Vergebung. Und ich segne euch mit seiner Freude in seiner Gegenwart. Segne ich euch in Jesu Namen. Amen.